1740 marschierte der preußische König Friedrich II. In Schlesien ein und begann damit eine ganze Serie blutiger Kriege, die ihm den Beinamen Friedrich der Große eintrugen, Preußen in den Rang einer Großmacht erhoben und Hunderttausende von Menschen töteten, verstümmelten und ins Elend stürzten. Friedrichs Soldaten waren überwiegend unglückselige Rekruten, die eiserner Disziplin und drakonischem Drill unterworfen waren. Kein Wunder, dass die Soldaten ihren Oberbefehlshaber nicht wirklich liebten. Als Friedrich zusah, wie seine Truppen sich für den Einmarsch sammelten, erklärte er einem seiner Generäle, an dieser Szene beeindrucke ihn am meisten, dass wir hier in völliger Sicherheit stehen und 60.000 Männern zuschauen. Sie sind alle unsere Feinde, und es gibt nicht einen unter ihnen, der nicht besser bewaffnet und stärker ist als wir. Und doch zittern sie alle in unserer Gegenwart, während wir keinerlei Grund haben, Angst vor ihnen zu haben. Tatsächlich konnte Friedrich ihnen in völliger Sicherheit zusehen. Trotz aller Härten des Krieges erhoben sich diese 60.000 bewaffneten Männer in den folgenden Jahren kein einziges Mal gegen ihn. Im Gegenteil, viele dienten ihm mit außergewöhnlichem Mut. Sie riskierten ihr Leben und gaben es sogar für ihn hin. Warum handelten die ägyptischen Bauern und die preußischen Soldaten so ganz anders, als das auf der Grundlage des Ultimatumspiels und des Experiments mit den Kapuzineraffen zu erwarten wäre? Weil sich eine große Zahl von Menschen grundlegend anders verhält als eine kleine Zahl. Was würden Forscher erleben, wenn sie das Ultimatumspiel mit zwei Gruppen von jeweils 1 Million Menschen durchführen würden, die 100 Milliarden Dollar untereinander aufteilen müssten? Sie würden vermutlich Zeugen einer eigenartigen und faszinierenden Dynamik. Da beispielsweise 1 Million Menschen nicht kollektiv entscheiden können, würde jede Gruppe eine kleine herrschende Elite ernennen. Was aber, wenn die eine Elite der anderen 10 Milliarden Dollar anbietet und 90 Milliarden für sich behält? Die Anführer der zweiten Gruppe könnten dieses unfaire Angebot durchaus annehmen, einen Großteil der 10 Milliarden auf ihre Schweizer Bankkonten fließen lassen und gleichzeitig eine Rebellion unter ihren Anhängern mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche verhindern. So könnte die Führung damit drohen, Dissidenten unverzüglich schwer zu bestrafen, während sie den Bescheidenen und Duldsamen ewige Belohnung im Jenseits verspricht. Genau das geschah im alten Ägypten und im Preußen des 18. Jahrhunderts. Und so funktionieren die Dinge noch immer in zahlreichen Ländern überall auf der Welt. Mit Hilfe solcher Drohungen und Versprechungen gelingt es häufig, stabile menschliche Hierarchien und Netzwerke massenhafter Kooperation zu schaffen, solange die Menschen glauben, dass sie Ausfluss unvermeidlicher Naturgesetze oder göttlicher Gebote und nicht einfach nur menschlichen Launen geschuldet sind. Jede menschliche Zusammenarbeit im großen Stil beruht letztlich auf unserem Glauben an erfundene Ordnungen. Das sind Gefüge von Regeln, die zwar nur in unserer Fantasie existieren, die wir aber für so real und unumstößlich wie die Schwerkraft halten. Wenn du dem Gott des Himmels 10 Ochsen opferst, wird es regnen. Wenn du Vater und Mutter ehrst, wirst du in den Himmel kommen. Wenn du nicht glaubst, was ich dir sage, wirst du in der Hölle landen. Solange alle Sapiens, die an einem bestimmten Ort leben, an die gleichen Geschichten glauben, folgen sie alle den gleichen Regeln, sodass sich das Verhalten von Fremden unschwer vorhersagen und Netzwerke massenhafter Kooperation leicht organisieren lassen. Die Sapiens nutzen häufig sichtbare Merkmale wie einen Turban, einen Bart oder einen Businessanzug, um zu signalisieren: Du kannst mir vertrauen, ich glaube an die gleiche Geschichte wie du. Unsere Cousins, die Schimpansen, können solche Geschichten nicht erfinden und verbreiten, weshalb sie auch nicht in großer Zahl kooperieren können.